Die Bibel steckt voller Antworten auf die vielen Fragen des Lebens. Baylis Conley hat es selbst erlebt und erklärt dir das Wort Gottes verständlich und lebensnah.
Guten Morgen alle. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich möchte heute mit einem Gebet beginnen. Mit einem Gebet, in dem wir erklären, dass wir Gottes Wort heute unsere ungeteilte Aufmerksamkeit widmen werden. Ich weiß nicht, ob es Ihnen geht wie mir, aber ich werde leicht abgelenkt. Manchmal klatsche ich während des Lobpreises in die Hände und denke ans Fischen. Dann sage ich, es tut mir leid, Herr, ich bin zurück. Ich weiß, das kann niemand von Ihnen verstehen. Ihre Gedanken wandern niemals ab. Ich weiß, dass das passieren kann, während Sie eine Predigt hören oder jemand Ihnen Gottes Wort vorliest. Aber dann verpassen Sie vielleicht etwas, das Gott in Ihr Herz flüstern will und das für Sie, Ihre Familie oder Ihre Zukunft sehr wichtig ist. Können wir also beten, dass wir mit Geist, Seele und Körper alle unsere Ressourcen mobilisieren, uns ausstrecken und Gott unsere ungeteilte Aufmerksamkeit schenken werden? Lassen Sie uns beten. Himmlischer Vater, wir kommen jetzt vor dich als dein Volk. Wir danken dir, dass du uns aus der Finsternis ins Licht geführt hast. Wir danken dir, dass du uns zum Teil dieser großen Familie namens Kirche gemacht hast. Herr, wir wissen, dass du uns wachsen sehen willst. Wir wissen, dass du Anweisungen für uns hast. Wir wissen, dass du uns segnen, uns aufrichten und uns dafür gebrauchen willst, andere zu segnen und aufzurichten. Deshalb wollen wir dir jetzt unsere ungeteilte Aufmerksamkeit schenken und auf dein Wort und das Flüstern deines Geistes in unserem Herzen hören. Jesus, vor allem beten wir, dass du verherrlicht wirst. Amen. Wir beschäftigen uns heute mit Johannes 9. Wenn Sie eine Bibel haben, schlagen Sie sie auf. Johannes hat diese Wunder zusammen mit den anderen, die er aufgeschrieben hat, aus einem bestimmten Grund ausgewählt. Ich will Ihnen vorlesen, worin dieser besteht. Johannes 20, Verse 30 und 31. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese sind aber geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Johannes hat diese Wunder ausgewählt und er nennt sie Zeichen. Sie sind Wunder, die eine Lektion lehren. Sie lehren über die Erlösung, über die Gottheit von Jesus Christus und die Tatsache, dass er der Sohn Gottes ist. Dafür ist dieses Wunder, das Johannes ausgewählt hat, eines der besten Beispiele. In dieser Geschichte sehen wir, dass es im Hinblick auf den blinden Mann drei verschiedene Sichtweisen gibt. Erstens, aus der Sicht seiner Nachbarn ist er nur ein blinder Bettler, ein menschlicher Parasit, ein lebendiges Hindernis. Er saß da und bettelte. Das ist alles, was sie sahen. Hatte er Träume? Hatte er Hoffnung? Betete er? Sehnte er sich nach etwas Höherem? Weinte er heimlich? Nicht, soweit die Nachbarn wussten. Für sie saß er nur da und bettelte. Dann die Sicht der Jünger, der Freunde von Jesus, Vers 2. Sie fragten nicht, wie er geheilt werden konnte, nur wie er blind geworden war. Sie fragten nicht, wie er von einem Bettler zu einem wertvollen Mitglied der Gesellschaft werden könnte. Offensichtlich hatten sie keine Hoffnung für ihn. Für sie diente er nur als Ausgangspunkt für eine religiöse Debatte. Wie viele Menschen in der Kirche sehen die Bedürftigen um sie herum genauso? Statt die Not zu stillen, reden sie darüber. Sie debattieren darüber. Wie die Jünger wollen sie eine Autopsie durchführen, um die Todesursache zu ergründen, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, wie sie Leben spenden könnten. Für die Jünger war dieser Mann nur ein Vertreter der Spezies A, ein Gegenstand für ihre theologische Diskussion. Und dann war da Jesus. Als er vorüberging, sah er einen Mann. Ein Geschöpf, erschaffen nach dem Bild Gottes, mit höchst erstaunlichen Fähigkeiten. Jemanden, der es wert war, auf Golgatha für ihn zu sterben. Jesus sah einen Menschen. Er sah Potenzial in ihm, das dessen Nachbarn und Jesu Jünger nicht erkannten, das seine eigene Familie nicht erkannte. Wie sehen wir die Menschen um uns herum? Bandenmitglieder, die an einer Straßenecke herumlungern. Der obdachlose Mann, der mit all seinen weltlichen Besitztümern in einer Plastiktüte die Straße hinunterschlurft oder sich vielleicht in seinem kleinen Bett aus Kartonagen zusammengekauert hat. Wie sehen wir unsere Kollegen, unsere Nachbarn oder unsere eigenen Kinder? Sehen wir sie als Verpflichtung an, als Last, die wir gerne los wären? Oder sehen wir sie als Geschöpfe Gottes, die ein unglaubliches Potenzial hätten, wenn sie nur mit dem Retter in Kontakt kämen? Sehen wir sie als Menschen, für die Christus gestorben ist, die Gott kennt und liebt? Jesus sagte zu Petrus, du bist Simon, aber du sollst Petrus heißen. Du sollst der Fels sein. Er sah Potenzial. Ich las einmal eine Geschichte über einen Künstler. Er lief eine Straße entlang und da saß ein Mann, der bettelte. Seine Kleidung war völlig zerlumpt. Sein Haar verfilzt und strähnig. Er hatte einen langen Bart, weil er sich seit Monaten nicht rasiert hatte. Er war schmutzig. Der Künstler gab ihm etwas Geld und ging weiter. Aber der Mann hatte ihn berührt. Er beschloss, ein Bild von ihm zu malen. Also machte er sich an die Arbeit, aber er malte ihn sauber rasiert und mit einem frischen Haarschnitt, Anzug und Aktentasche. Einige Tage später kehrte er an den Ort zurück und sagte zu dem Mann, ich habe etwas für Sie, und gab ihm das Bild. Der Mann fragte, wer ist das? Er antwortete, das ist der Mann, den ich in Ihnen sehe. Er sagte, wenn das der Mann ist, den Sie in mir sehen, will ich zu diesem Mann werden. Mein Freund, Gott sieht etwas in Ihnen. Er sieht Potenzial. Jesus sah Potenzial in dem blinden Mann. Wer hätte gedacht, dass dieser blinde Mann eine Zukunft hatte? Nicht seine Nachbarn, nicht die Jünger Jesu, nicht die Pharisäer, nicht seine eigene Familie, aber Jesus tat es. Wer hätte vor 50 Jahren geglaubt, dass ich eine Zukunft hätte? Ich steckte hoffnungslos im Drogensumpf fest und war in östliche Religionen und Hexerei verstrickt. Für viele Menschen war ich nur jemand, den man ignorieren und ausgrenzen sollte, aber nicht für Jesus. Jesus sah einen Diamanten unter der rauen Oberfläche. Jesus sah Potenzial. Gott sei Dank, er sieht eine Zukunft für Sie. Lassen Sie uns einige Lektionen lernen, die uns diese Geschichte über die Erlösung und über Gottes Sohn lehrt. Zunächst einmal heißt es in Vers 1, dass dieser Mann von Geburt an blind war. Das ist das exakte Bild eines Mannes oder einer Frau im ungeretteten Zustand. Geistlich blind von Geburt an. Wir kommen mit einer sündigen Natur auf diese Welt. Das lässt sich über uns und unsere Eltern hinaus zurückverfolgen, bis zu Adam im Garten Eden. In Römer 5, Vers 12 heißt es, die Sünde kam durch einen einzigen Menschen in die Welt, Adam. Als Folge davon kam der Tod, und der Tod ergriff alle, weil alle sündigten. In Römer 5, Vers 19 lesen wir, weil ein Mensch Gott ungehorsam war, wurden viele Menschen zu Sündern. Im Psalm 51, Vers 7 heißt es, denn ich war ein Sünder von dem Augenblick an, da meine Mutter mich empfing. Freund, unsere geistliche Blindheit ist vererbt. Es war unser Vater Adam, der unsere Augen blind gemacht hat. Es geht alles zurück auf den einen, der der Ursprung der Menschen war. Das war unser Zustand und es ist der Zustand unzähliger anderer, die nicht gerettet sind. Geistlich blind. Blind für ihren erbärmlichen Zustand ohne Gott. Blind für die Tatsache, dass sie ohne Christus in die Ewigkeit gehen. Blind für ihren Bedarf an einem Retter. Gestern habe ich an einen alten Freund von mir gedacht. Sein Name ist Don. Wir sind seit dem Kindergarten beste Freunde und treffen uns auch heute noch gelegentlich und unterhalten uns. Wir waren um die 15 Jahre alt. Einer unserer Väter, ich weiß nicht mehr welcher, fuhr uns in die St. Gabriel Mountains und setzte uns dort ab. Ich glaube, für 2 oder 3 Tage. Wir hatten kleine Rucksäcke dabei und unsere Fliegenrouten zum Fischen im St. Gabriel-Fluss. Wir verließen die Straße und wanderten, soweit wir konnten, zu der östlichen Gabel des Flusses. Dort schlugen wir ein Lager auf. Wir fischten und fingen ein paar Forellen. Dann beschlossen wir, die Gegend zu erforschen. Zwei 15-Jährige kletterten durch die Berge. Und siehe da, wir fanden eine alte verlassene Mine. Wir hatten keine Taschenlampe dabei, aber ein paar Streichholzbriefchen. Wir beschlossen, hineinzugehen und ein Streichholz anzuzünden. Die Flamme erhellte den Weg, doch dann ging sie aus. Mit einem weiteren Streichholz gingen wir weiter, bis wir uns fast die Finger verbrannten. Es war feucht und es stank. Dann zündeten wir ein ganzes Briefchen auf einmal an. Jetzt war nur noch eins übrig. Don sagte, ich gehe nicht weiter. Ich sagte, ich schon. Er sagte, ich werde warten. Also wartete er in der Dunkelheit. Ich ging mit einem weiteren Streichholz weiter hinein und plötzlich sah ich, dass ich etwa 15 cm vor einem Schacht stand, der in die Tiefe führte. Ich wäre fast hineingefallen, direkt in die Finsternis. Dann ging das Streichholz aus und mich umgab völlige Schwärze. Ich ließ das nächste entflammte Streichholz in den Schacht hineinfallen und es fiel und fiel und fiel und fiel und fiel, bis es in der Dunkelheit verschwand. Ich dachte, ich bin froh, dass ich ein Streichholz hatte. Dann ging ich zurück zu Don. Jetzt hatten wir keine Streichhölzer mehr. Wir konnten das Licht am Eingang der Mine nicht sehen, aber wir schafften es, herauszukommen. Um ein Haar wäre ich in die absolute Finsternis gefallen. Freund, ohne das Licht des Evangeliums taumeln die Menschen in die ewige Finsternis hinein. Nur das Licht des Evangeliums, nur Jesus Christus, kann einem Menschen die Augen öffnen. In Johannes 3, Vers 3 heißt es, Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Sie können das Reich Gottes nicht sehen, wenn sie nicht von Neuem geboren sind. Wie passiert das? Jesus hat es uns gesagt. In Johannes 9, Verse 3 und 4 sagte Jesus, wenn das Werk Gottes in ihm offenbart werden soll, muss ich das Werk dessen tun, der mich gesandt hat. Jesus ist der Einzige, der die neue Geburt bewirken kann. Jesus ist der Einzige, der ein Leben für die Ewigkeit verändern kann. Er muss das Werk tun. Er ist das Licht der Welt. Es gibt keinen anderen Retter und keinen anderen Gott. Nur Jesus kann uns aus der Finsternis ins Licht führen. Nur Jesus kann uns von unserer geistlichen Blindheit heilen. Ich spreche nicht nur von all den Menschen dort draußen, die nicht in die Kirche gehen. Es gibt heute Millionen von Menschen, die in den Kirchen sitzen und geistlich blind sind. Sie versuchen zu sehen, indem sie religiös sind, indem sie selbstgerecht religiöse Rituale praktizieren und Gutes tun. Aber sie können nicht auf einen Tag oder eine Stunde in ihrem Leben hinweisen, in der der Geist Gottes ihre Augen geöffnet und ihnen offenbart hat, dass sie Sünder sind und gerettet werden müssen. Es gibt keinen Moment in ihrem Leben, in dem sie von der Dunkelheit ins Licht getreten sind. Kein Moment, in dem sie für den Himmel neu geboren wurden. Sie mögen religiös sein, aber das ist nicht dasselbe wie gerettet zu sein. In die Kirche zu gehen, macht sie nicht zu einem Christen. Die Taufe ist gut, sie ist ein Gebot von Jesus, aber sie wird sie nicht retten. Wenn sie nicht gerettet sind, gehen sie als trockener Teufel ins Wasser und kommen als nasser Teufel heraus. Das bewirkt nichts anderes, als dass sie nass werden. Die Taufe sollte ein Ausdruck von etwas sein, das in ihrem Inneren bereits geschehen ist. Es ist die Erklärung einer inneren Gnade, dass meine Augen geöffnet wurden. Ich habe den Retter gefunden. Ich habe ein neues Leben. Ich bete, dass Gott sie heute aufweckt, wenn sie noch in der geistlichen Finsternis sind. Dass er ihnen offenbart, dass sie einen Retter brauchen. Denn wenn sie es nicht sehen können, werden sie ohne Gott und ohne Hoffnung in die ewige Finsternis gehen. Es ist interessant, dass Jesus die Hölle als äußere Dunkelheit bezeichnete. Und beachten Sie die Methode, die Jesus anwandte, um das Augenlicht dieses Mannes wiederherzustellen. Er spuckte auf den Boden, vermischte seinen Speichel mit Staub und machte Lehm daraus, den er auf die Augen des Mannes strich. Ich meine, dieser Gedanke stößt die meisten Menschen ab, genauso wie Gottes Methode, die Menschen aus ihrer geistlichen Blindheit zu befreien. Gott hat sich dafür entschieden, durch die Torheit der Predigt jene zu retten, die glauben. Manche Menschen denken, Mann, das macht dich noch blinder als vorher. Der Mann ist jetzt blind. Du hast ihn noch blinder gemacht als vorher. So denken manche Menschen über das Evangelium. Ich erinnere mich noch daran, wie verändert ich war, nachdem ich gerettet wurde. Ich erzählte jedem davon, der lange genug stehen blieb. Als erstes erzählte ich es allen meinen Freunden. Zurück in Kalifornien fuhr ich zu einem meiner besten Freunde, der in der Bucht von San Francisco lebte, um ihm von Jesus zu erzählen. Er war nicht glücklich darüber. Ich weiß noch, wie er mich anschrie, als ich wieder ging. Ich kann mich bis heute an seine Worte erinnern. Er sagte, Bayless, dieser christliche Unsinn hat dich völlig vereinnahmt und du siehst es nicht. Die Wahrheit war, ich konnte zum ersten Mal in meinem Leben sehen und er war derjenige, der immer noch blind war. Jesus öffnet uns die Augen. Als der Mann zum Teich Siloa ging und sehend zurückkam, erkannten sie ihn fast nicht wieder. Sie sagten, ist das der Mann, der auf dem Boden saß und bettelte? Nun, er sieht ihm ähnlich. Er sagte, nein, ich bin es. Dasselbe ist auch einigen von ihnen passiert. Sie wurden so radikal verändert, dass die Menschen sie nicht wiedererkannten. Das war auch bei mir der Fall. Meine Freunde sagten, hey, er sieht aus wie Bayless, aber hört sich nicht an wie Bayless. Einige ihrer Familienmitglieder waren verwirrt, weil sie plötzlich so verändert waren und dachten, was zum Kuckuck ist mit dir passiert? Einmal besuchten mich zwei Freunde. Ich lebte damals in Ashland, Oregon. Das ist interessant. Gestern bekam ich einen Anruf von meinem Enkel Asher. Er sagte, Opa, ich bin im Lithia Park. Das ist der Park in Ashland, Oregon, in dem der kleine Junge mir vor all den Jahren von Jesus erzählt hat. Ich sagte, cool. Asher, schau dir dies und das an. Und ich nannte ihm ein paar Sehenswürdigkeiten in der Gegend. Es kamen also zwei Freunde zu Besuch. Ich lebte damals in einem kleinen Zimmer über einer Bar. Die beiden Männer und mich verband einiges. Wir waren schon unzählige Mal miteinander high geworden. Wir taten jahrelang nichts anderes. Als sie eintrafen, machte ich Tee für alle und wir setzten uns. Einer von ihnen zog eine Marihuana-Pfeife aus der Tasche. Er zündete sie an, fing an zu rauchen und gab sie an den anderen Mann weiter. Dieser wollte sie dann an mich weiterreichen. Ich sagte, nein, danke. Ich kann nicht beschreiben, wie sie mich ansahen, als ich sagte, nein, danke. Sie fragten, was meinst du? Ich sagte, Leute, ich mache das nicht mehr. Ich bin high vom Allerhöchsten. Sie sahen mich an, als hätte ich den Verstand verloren und schüttelten ungläubig den Kopf. Ganz ähnlich erging es den Menschen mit dem blinden Mann. Diese Geschichte berührt mich. Nicht zuletzt wegen der überwältigenden Gelassenheit und Ruhe von Jesus. Lassen Sie uns im 8. Kapitel ansehen, in welchem Kontext sie geschah. Ich möchte Ihnen Johannes 8, Verse 57 bis 59 vorlesen. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurch, und entkam so. Johannes 9, Vers 1. Und als er vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind war von Geburt an. Er verließ den Tempel und diese Männer wollten ihn steinigen. Wer hätte nach einer solch üblen Behandlung durch die Juden Augen für einen blinden Mann gehabt? Anscheinend vergaß Jesus die zornigen Juden und die Steine. Alles, was er sah, war dieser arme Mann und seine große Not. Der blinde Mann schrie nicht. Er saß einfach allein da in seiner Dunkelheit und Jesus sah ihn. Ich weiß, dass heute manche von Ihnen Schmerzen leiden. Sie hören mir zu und niemand weiß von den Kämpfen in Ihrem Inneren und dem Streit, der gerade in Ihrem Leben herrscht. Er sieht sie. Er sieht sie in ihrer Dunkelheit. Er sieht sie in ihren Schwierigkeiten. Vielleicht sieht sie niemand sonst, aber mein Freund Jesus sieht sie. Sind wir so sehr mit unseren eigenen Problemen und Herausforderungen beschäftigt, dass wir die verzweifelten Menschen um uns herum nicht mehr sehen? Menschen, die still in der Dunkelheit sitzen, wie dieser blinde Mann. Oder denken wir, ich habe keine Zeit für sowas, ich habe meine eigenen Probleme. Möge Gott uns anrühren und unsere Augen öffnen, damit wir die Not der Menschen um uns herum sehen. Damit wir die vielen Millionen Menschen sehen, die in geistlicher Finsternis sitzen und am Rand der Ewigkeit taumeln. Mögen wir lernen, unsere Augen zu erheben und die Felder zu sehen, die reif sind für die Ernte. Würden Sie es wagen, ein Gebet zu sprechen, in dem es heißt, Gott, öffne mir die Augen. Zeige mir jemanden in Not. Zeige mir jemanden, den ich in deinem Namen lieben kann. Zeige mir jemanden, dem ich die Wahrheit des Evangeliums bringen kann. Ich glaube, Gott würde ein solches Gebet sehr schnell beantworten, denn es sind jeden Tag bedürftige und verlorene Menschen um uns herum. Tatsächlich möchte ich Sie herausfordern, so zu beten. Vielleicht sind Sie dann gerade auf dem Markt, in Ihrem Büro oder wo auch immer. Aber ich versichere Ihnen, Ihre Augen werden an jemandem haften bleiben, wie die Augen von Petrus an der schönen Pforte. Die Bibel sagt, Petrus sah den Bettler dort aufmerksam an. Ich habe kein Geld für dich, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Gott wird Ihre Augen gebrauchen. Ich glaube, wenn Sie so beten, werden Ihre Augen an jemandem haften bleiben. Dann gehen Sie auf die Person zu, sprechen Sie mit ihr, erzählen Sie ihr von Jesus und dann sehen Sie, was Gott tut.
Wir danken dir fürs Zuhören. Weitere Predigten sowie eine tägliche Andacht von Baylis findest du kostenlos auf baylis-conley.de. Gott segne dich.